Luisa, ich habe dir letzte Woche oder vorletzte Woche gar nicht erzählt, dass ich einen Film geguckt habe mit Bryan Cranston.
Malcolm mittendrin.
Hä? Das ist doch eine Serie, oder?
Ja, aber sonst kenne ich nichts, weiß ich nicht.
Nein, ich habe der phönizische Meisterstreich geguckt. Ja, der hieß so, der Film.
Das ist wie bei Pastewka mit die Geschichte vom weinenden Kamel oder so.
Lachse fischen in... Nee, das ist ein Wes Anderson-Film, der jetzt gerade im Kino läuft. In dem spielt auch Michael Cera mit. Mhm. Und Bryan Cranston spielt einen Bruder von Tom Hanks. Also
von deinem Vater?
Genau. Mhm. Ja, weirder Film. Ich hätte ihn wirklich nicht erkannt.
Ist der witzig?
Ja, der ist ein bisschen witzig.
Wieso hättest du ihn nicht erkannt?
Kennst du diese Wes Anderson-Filme, Grand Budapest Hotel?
Die Titel sprechen mich schon nicht an.
Es ist sehr artsy irgendwie. Auch schöne Pastellfarben immer.
Ah, oh, das ist natürlich gut. Hatte er Haare?
Er hatte Haare und ich hätte ihn auch wirklich nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er da mitspielt. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwas gesagt hat. Aber er spielt Basketball in dem Film.
Echt?
Ja, und hat eine enge Hose an. Wieso I?
Ja, da will ich nichts zu sagen. Aber du hast ja gleichzeitig auch noch Breaking Bad Staffel 2 Folge 7 geguckt.
Habe ich tatsächlich.
Sehr gut. Einmal oder zweimal?
Ich habe die Folge einmal geguckt und dann noch so ein bisschen dann habe ich ein bisschen durchgeskippt. Mir ist aufgefallen, ich hatte ein immersives Schauerlebnis. Mhm. Am Ende der Folge gibt es doch diese Szene, wo Jesse mit seiner neuen Freundin da auf dem Balkon oder auf der Terrasse nebeneinander sitzen. Mhm. Und dann ist das so ein abendliches Licht. Die Sonne scheint so schräg rein. Mhm. Und ich habe das zu einer Uhrzeit geguckt, wo bei mir genau das gleiche Licht war. Und das war wirklich krass.
Ja.
Also ich habe gedacht, wow, das ist, macht ganz schön viel aus. Ja. Wenn man die gleiche Lichtstimmung im Raum hat wie im Film. War schön. Ich habe mich total verbunden gefühlt mit den beiden.
Ja, schön.
Und
schön.
Ja, ich konnte einfach mal richtig durchatmen.
Also, ja. Toll.
Wir wieder auf der Terrasse saßen. Ich habe mein Sketchbook rausgeholt und mir ein Tattoo gemalt.
Ja, das kann sie dir ja dann stechen.
Ja.
Ja, schön. Dieses tolle Erlebnis hatte ich leider nicht.
Weil du da so im Keller geguckt hast mal wieder.
Ja, so im Keller, natürlich. Kellerkind. Aber ich hatte auch ein tolles Erlebnis, denn der Cold Opener hat gestartet und ich habe gedacht, ja, 10 von 10. Denn das ist ja heute, also wir werden ja gleich darüber sprechen.
Ja.
Es ist ein Lied. Negro y Azul.
Ja.
Und Jesper, was soll ich dir sagen? Ist mir ein bisschen peinlich, aber wir sind ja unter uns. Negro y Azul.
Hast du oft gehört?
Spotify, Jahresrückblick 2023. Mein Song Nummer 1, den
wirklich?
Ich gehört habe.
Nummer 1.
Das war mir auch ein bisschen. Ich habe den geöffnet und habe gedacht, naja, es wird ja wieder Bohemian Rhapsody sein oder Good Old Fashioned Loverboy. Irgendwas von Queen. Nein. Negro y Azul. Und ich habe wirklich so gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und Platz 4 oder so war irgendwas von Family Guy.
Ist me.
nicht das. Peter singt in irgendeiner Folge bei so einem Baseballspiel. Und das Lied
war Platz 4? Ja. Das meistgehörte Lied 2023?
Das habe ich immer zum Laufen gehört, weil das so, so eine Marschmusik. Ja, da habe ich wirklich, da muss man ein bisschen drauf achten jetzt, was ich so höre eigentlich, aber ja.
In was für Situationen hast du denn Negro y Azul gehört?
Andauernd im Auto. Mhm. Beim Duschen, beim Arbeiten.
Also immer eigentlich.
Eigentlich immer. Ja, ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Lied.
Ich weiß leider nicht, was 2023 mein meistgehörtes Lied war. 2024 war es Blue von Billie Eilish. Hat jetzt gar nichts mit Breaking Bad zu tun. Nee. Aber ich wollte dir auch mal erzählen.
Doch, Blue.
Stimmt.
Also inwiefern hat das nichts mit Breaking Bad zu tun?
Ja, stimmt.
Vielleicht Black and Blue macht sie nächstes Mal, dann ist es Negro y Azul.
Aber ist dir aufgefallen, dass der deutsche Titel der gleiche ist wie der englische? Was ist jetzt los? Trauen sich die Deutschen endlich was?
Ja, die Deutschen trauen ihrem Publikum doch mittlerweile mehr zu. Aber beide Titel sind ja auch weder auf Englisch noch auf Deutsch, sondern auf Spanisch.
Sie.
Negro y Azul heißt Schwarz und Blau, wie wir ja gerade schon gesagt haben. In einem stilechten Nacorrido besingt eine mexikanische Band die Story eines neuen Spielers auf dem Meth-Markt, Heisenberg, der einen Negro y Azul blauen und schwarzen Tod sterben wird. Er weiß es aber noch nicht. Darum geht es in diesem sehr witzig aufgemachten Musikvideo und in diesem wunderschönen Lied, wie ich finde.
Findest du es wirklich witzig?
Ich fand es schon witzig, das Video, klar.
Aber soll das witzig sein?
Nee, soll nicht witzig sein. Also es, ich glaube, ja, natürlich soll das unterhaltsam sein. Aber ein Nakurido ist eine Ballade, die mutigen Männern und Frauen gewidmet ist, denen für ihr Leben und ihre Erfahrung Tribut gezollt werden soll. Sie stehen aber auch für Korruption, rücksichtslosen Mord, Entführung und andere Verbrechen, die im Kampf gegen den Drogenhandel weit verbreitet sind. Mhm. Also, ich glaube, witzig soll es nicht sein. Nicht unbedingt, aber ich fand es schon witzig dargestellt. Also, ich fand, Walter war sehr gut dargestellt.
Ja.
Da hat man auch nochmal gemerkt, dass seine Verkleidung mit dem Hut und der Sonnenbrille und so mit Glatze ja wirklich vielleicht eigentlich ganz gut ist. Denn es war ja sehr leicht, ihn jetzt irgendwie nachzustellen und gefühlt sehr gut zu treffen, denn mit diesem Hut und der Sonnenbrille, also ich glaube, es wäre wirklich nicht so einfach, ihn auf der Straße dann zu erkennen, wenn man ihn nur so kennt, wie Tuku ihn kannte.
Ja, stimmt. Kann sein, das ist, obwohl es ja eigentlich ziemlich simpel ist, ne?
Ja, sehr.
Aber er war ja dann in dem Cold Opener so im Hintergrund ein bisschen in der Unschärfe zu sehen und man, gut, man hat das Wohnmobil gesehen. Haben sie eigentlich das Gleiche verwendet? Oder haben sie sich extra, weil es wäre natürlich noch realistischer, wenn sie eins gekauft hätten, was so ähnlich ist, wo man so ganz leichte Unterschiede erkennt.
Ja, stimmt. Ich habe so genau nicht hingeguckt, beziehungsweise ich hätte das echte Wohnmobil auch nicht so genau vor Augen, dass ich jetzt sagen könnte, ja, also an den Einschusslöchern in der Tür könnte man es erkennen.
Ja.
Oder könnte ich es erkennen. Aber ansonsten, ich denke mal, die werden schon das Gleiche benutzt haben. Also es war nicht Bryan Cranston. Es war ein anderer Walter, der da zu sehen war,
Heisenberg. Das habe ich wohl erkannt, ja.
Ja, aber das Wohnmobil wäre schon aufwendig gewesen, aber eigentlich auch cool.
Irgendwie ist das interessant, die Cold Opener in der Serie, weil die folgen nicht so richtig einem Muster. Also in The Office hat man ja immer so einen Cold Opener, der, glaube ich, gar nichts mit der Folge zu tun hat und einfach so ein Sketch an sich ist, was ich ziemlich cool fand. Mhm. Und Breaking Bad mag ich das eigentlich auch, dass man immer so ein bisschen andere Kunstform, sage ich mal, nutzt. Und diese Stills, die wir diese Staffel schon viel gesehen haben, in Schwarz und Weiß. Manchmal, glaube ich, auch ein Cold Opener, der schon irgendwie zur Story gehörte. Letzte Folge war das, glaube ich, mit Jesse und diesem Käfer.
Ja, ja,
das ist ja eigentlich,
gehörte zur Story.
Genau, das war ja irgendwie die normale Erzählform, die wir sonst auch kennen. Und jetzt diesen Song, hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen.
Ja.
Aber was ich mich jetzt gefragt habe, ist, welche Erzählperspektive sehen wir da gerade und wann spielt das? Weil das ist ja bei den Cold Opener auch mal so eine Frage, dass manche spielen am Ende der Folge. Da hätte ich gedacht, okay, das wäre jetzt also ein ganz großer Schritt gewesen.
Das stimmt, ja.
Manche spielen vielleicht zum Ende der Staffel. Wer weiß, was noch mit den schwarz-weißen Cold Openern auf sich hat, ob die vielleicht zum Staffelende gehören. Worauf du vielleicht schon darauf hingewiesen hast, Luisa.
Ja, vielleicht.
Wir spoilern ja nicht.
Nein.
Und ja, da habe ich mich gefragt, okay, wer aus welcher Perspektive wird das jetzt hier erzählt? Ist das vielleicht ein Song, der so am Ende der Serie gesungen wird? Oder vielleicht schon am Ende der Staffel? Weil, also zeitlich habe ich keinen Zusammenhang sehen können zu der Folge, die danach folgte.
Ich kann dazu nichts sagen.
Ich weiß. Aber das ist die Frage, die ich mir gestellt habe.
Ja, vielleicht wirst du ja in den nächsten Folgen eine Antwort darauf finden oder vielleicht auch nicht.
Und Spanisch ist doch einfach eine schöne Sprache, oder?
Also, ja, wirklich.
Viele Leute tendieren ja eher dazu, Französisch zu wählen, wenn es um die Wahl der Sprache geht, die man lernt. Viele Leute sagen, dass Französisch eine sehr schöne Sprache ist. Und dass Spanisch irgendwie zu schnell ist und irgendwie ein bisschen zu hart klingt. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber in diesem Song, muss ich sagen, war das eine sehr schöne Sprache. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Hat sehr gut geklungen. Du hattest doch auch Spanisch, ne? Ich habe auch Spanisch gewählt, ja.
Ich hätte mir das Lied, ich habe es nicht ohne Untertitel natürlich nicht verstanden, aber ich glaube, ich hätte es schnell übersetzen können mit dem guten alten Wörterbuch.
Ja. Ja, Spanisch ist auch eine einfache Sprache eigentlich. Allein deswegen ist es auch schlau, wenn man Spanisch wählt und nicht Französisch, falls ZuhörerInnen hier noch vor der Wahl stehen. Wir raten euch zu Spanisch.
Ja.
Kann man auch mehr anfangen.
Zum Beispiel nach Mexiko ziehen und eine alternative Karriere begehen.
Ja.
Das hätte man Hank vielleicht auch raten können.
Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber lass uns noch ein bisschen über das Lied sprechen. Denn dazu habe ich natürlich jetzt ein bisschen was rausgeschrieben. Weil es auch wirklich viele Hinweise gibt, was in der nächsten Zeit passieren wird. Wie auch immer die nächste Zeit jetzt ausgelegt ist, ob es ein paar Tage sind oder also ein paar Folgen sind oder ein paar Staffeln. Denn dieser Song wurde extra für Breaking Bad komponiert. Wer hätte das gedacht? Den gab es nicht schon. Und wurde von Los Cuates de Sinola eingesungen. Mhm. Und das ist eine Band, die wirklich existiert.
Habe ich mir gedacht.
Ja.
Die sahen sehr aus wie eine Band.
Ja, fand ich auch. Und sie haben es auch so gut performt. Man hat gesehen, die wissen, was sie machen. Und ich habe mir mal ein paar Zeilen rausgeschrieben und sie auch übersetzt. Und ja, dass wir vielleicht da nochmal über die Aussagen sprechen können.
Ja.
Die singen: Man sagt, auf den Straßen wird eine neue Droge verkauft. Sie wird von einem Gringo gemacht, den man Heisenberg nennt. Also, Walter wird scheinbar jetzt zur Legende. Er wird ja auch nachgemacht und man spricht über ihn. Aber nicht durch Heldentaten, sondern in der mexikanischen Drogenwelt macht sein Name sich eher bedrohlich bemerkbar. Man merkt ja, wie sie über ihn sprechen. Auch, dass sie ihn Gringo nennen, ist ja ein bisschen abfällig eigentlich.
Also er ist eher so ein bisschen der Anti-Held in der Erzählung, der Sänger, ja.
Ja, die singen ja auch immer wieder, das Kartell wird nicht respektiert.
Ja.
El Kartell es de respeto. Ja, also Walter scheint Bekanntheit zu erlangen.
Mhm.
Dann sagen sie noch, sie ist blau wie der Himmel und rein wie ein Engel. Also das blaue Meth ist ein Qualitätssiegel und Heisenberg hat es sich zum Markenzeichen gemacht. Und es hebt sich von allem anderen ab, was es bisher gab, weil es eben auch, es ist blau und es ist ziemlich rein.
Ja.
Das überrascht uns nicht. Und dann singen sie, dieser Mann ist ein Mysterium, niemand weiß, woher er kam. Auch wenn er ruhig wirkt, er weiß, mit seinen Waffen umzugehen.
Ja.
Also, ja, Walter wird eindeutig als Bedrohung wahrgenommen.
Ja, absolut.
Ja.
Aber es muss irgendwie ein kleiner Vorgriff sein auf später in der Serie, weil, Walter hat ja eigentlich doch, er hat, glaube ich, sich bisher auch schon einen kleinen Namen in der Serie gemacht, mit seiner Aktion dabei Tuku. Also da wird er auf jeden Fall zum ersten Mal aufs Radar gekommen sein.
Denke ich auch. Und daher wissen sie vielleicht auch, also bis jetzt haben wir ja noch keinen Anlass zu sagen, er weiß, mit seinen Waffen umzugehen. Denn das mit Emilio und Crazy Eight ist ja ziemlich unterm Radar gelaufen eigentlich. Und das mit Tuco wird bestimmt schon ein bisschen mehr Wellen geschlagen haben.
Ja.
Und deswegen warnen sie jetzt davor, man soll ihn nicht unterschätzen, denn er weiß sich zu wehren. Und Tuco scheint ihn ja unterschätzt zu haben.
Ja.
Also sonst wäre das ja vielleicht nicht passiert. Dann singen sie noch, und jetzt respektieren ihn alle aus Angst.
Ja.
Also es geht nicht um Loyalität, sondern um Furcht. Walter baut sein Imperium nicht auf Vertrauen, sondern auf Einschüchterung auf.
Ja.
Und ich finde, das wird ja in dieser Folge schon aufgefasst. Oder aufgenommen, dieses Thema.
Zum Beispiel mit dem Nachhilfeschüler. Direkt in der ersten Szene nach dem Cold-Opener.
Ja.
Wo ich mich erst gefragt habe, wofür ist die Szene da? Aber er schüchtert den Schüler ein.
Ja.
Was er vielleicht vorher nicht gemacht hätte.
Nee, weiß ich nicht. Ich finde, die Szene hat auch nochmal gezeigt, dass er seine Machtposition auch ausnutzt, wo er kann. Also er könnte dem Schüler jetzt sagen, die haben nur 2 Punkte gefehlt, mein Gott, dann lasse ich dich in Chemie jetzt bestehen, dann musst du nicht in die Sommerschule gehen.
Ja.
Aber macht er halt nicht.
Nee.
Er hört sich das an, was der zu sagen hat, aber er ist ja fast schon hämisch dabei zu sagen, in der Wissenschaft gibt es keinen fast geschafft. Es gibt richtig und falsch und du hast es nicht geschafft, also musst du.
Aber er hat ja auch recht.
Natürlich hat er irgendwie recht, aber das sind natürlich, also bis jetzt hat er als Lehrer die ganze Zeit so einen coolen Eindruck gemacht und als würde man sich freuen, ihn als Lehrer zu haben. Und ich finde, das wurde in dieser Szene mal ein bisschen klar, warum Jesse ihn vielleicht gar nicht so gut fand als Lehrer.
Ja, aber vielleicht will er auch einfach nicht verarscht werden. Also wir haben ja auch schon Szenen gehabt, wo die Schüler so wirklich so gar kein Interesse gezeigt haben.
Ja.
Und vielleicht sogar eher so ein bisschen belustigt waren. Und er hat keine Lust, sich einfach verarschen zu lassen. Weil kann natürlich sein, dass der Schüler auch überhaupt nicht aufrichtig ist.
Ja.
Und das einfach ihm nur vorspielt.
Ja.
Aber wir waren eigentlich beim Cold Opener.
Ja. Ja, jetzt sind wir kurz schon mal in die erste Szene eingestiegen. Aber ja, ich war auch durch mit meinen Zitaten. Das waren jetzt die wichtigsten Sachen, die ich erstmal rausgeschrieben habe. Oder für mich wichtigsten.
Also ich interpretiere es so, dass es uns einfach einen kleinen Einblick gibt, wie es jetzt weitergeht. Und dass Walter vielleicht einfach eine größere Persönlichkeit in der Szene wird, als er es selber gerne gehabt hätte.
Das ist halt die Frage. Hätte er es gern anders gehabt? Also ich habe mich gefragt, es dient ja zur Einschüchterung. Sie sagen ja, der Mann ist tot, er weiß es nur noch nicht.
Ja.
Wäre Walter eingeschüchtert oder wäre er auch ein bisschen stolz, dass er jetzt so eine Legende ist?
Nee, ich glaube, der fände das gar nicht gut. Also wenn er jetzt den Fernseher anmacht und das läuft dann bei Viva und er sagt, hier, Skylar, sie singen über mich.
Ja, das würde er wohl nicht sagen, ne?
Nee, das würde er nicht sagen, aber er wird es auch nicht cool finden. Also ich glaube nicht, dass er diese Aufmerksamkeit möchte. Walter ist auch ein bisschen Schisser. Und
auf jeden Fall ist er ein Schisser, ja.
Obwohl er sich einfach irgendwie ambivalent verhält zu der Gefahr, die das, dieses ganze Milieu ausstrahlt, auch in dieser Folge ja. Vor allem.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Angst in ihm größer wäre als der Stolz über eine Nennung in diesem Spotify Top 1 Song.
Ja. Ja, ich sag da nicht so viel zu. Ich glaube, es ist ein bisschen. Ja. Ich glaube, er würde das nicht nur negativ sehen.
Okay.
Aber das werden wir ja noch erfahren. Naja, auf jeden Fall, lass uns auch mal in die Story von Walter und Jesse einsteigen. Die ist sicherlich in dieser Folge eine der größten Stories. Also, denn Jesse will den Kontakt zu Walter meiden, weil er die Ereignisse der letzten Folge mit den Drogenjunkies da erstmal durch Drogen nehmen und Alleinsein verarbeiten möchte. Doch Walter lässt ihn nicht in Ruhe und taucht bei Jesse zu Hause auf. Und gibt sich einfach bei Jane als Jessys Vater aus. Und sie sagt, sind Sie Mr. Jackson? Und er, also mein Sohn heißt Jesse Jackson, ja. Jesse hingegen weiß ja gar nicht, wer Jesse Jackson eigentlich war. Naja, Jesse ist aber auf jeden Fall sauer auf Walt. Und erzählt ihm dann, also er lässt ihn dann rein, weil es ja auch unangenehm ist, dass Walter mit Jane vor der Tür steht. Und erzählt ihm dann, was passiert ist. Und Walter denkt dann erst, dass Jesse Mr. Spooch erschossen hätte, weil er erstmal nur sagt, er hat's erledigt und zeigt halt auf die Waffe.
Aber das dreht sich dann ganz schnell, dieses Bild.
Ja, das dreht sich dann zum Glück schnell. Aber Walter ist erstmal schockiert
und
fragt ihn dann, hättest du es nicht auch irgendwie anders lösen können?
Ja.
Also ja, eigentlich eine absolute Frechheit, ne? Er schiebt ihn dahin und sagt, du sollst es jetzt hier mal mit Gewalt regeln, verschaff dir Respekt.
Aber dann hat er doch seine Meinung geändert und denkt sich, ach nee, doch nicht. Doch nicht so eine gute Idee.
Ist eine gute Idee. Also er ist wirklich irgendwie auch ein ambivalenter Charakter. Naja, Jesse stellt das dann aber klar und ja, das Walter auf jeden Fall erleichtert. Und fragt auch schon mal, wissen die anderen das denn, dass du das nicht warst, sondern dass das die Frau war? Und ich glaube, man merkt in der Situation schon, er findet das ganz gut, dass nicht öffentlich bekannt ist.
Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass Jesse in einem ganz anderen Film da drin ist. Also als würden die beiden so ein bisschen aneinander vorbeireden, weil Jesse ist völlig noch mit den Folgen dieser Situation beschäftigt.
Mhm.
Also nicht den unmittelbaren Folgen auf das Drogengeschäft, sondern den unmittelbaren Folgen auf seine Psyche.
Ja.
Und das sieht ja Walter überhaupt nicht.
Nein.
Also der redet ja, er kennt das ja gar nicht.
Mhm.
Und Jesse erkennt oder hat jetzt keine Lust, über das Drogengeschäft zu reden.
Genau. Ja, Walter will auch Jesse gar nicht zuhören. Also er hört ihm ja auch gar nicht wirklich zu. Er will einfach nur klären, wie geht's jetzt weiter.
Ja.
Also ich glaube, er wollte schon sich versichern, dass es Jesse gut geht. Aber jetzt will er dann halt auch.
Mein Eindruck war eher, dass es ihn überhaupt nicht interessiert hat.
Du meinst, er ist nicht dahin gefahren, um auch zu gucken,
nee, ich glaube, das war komplett eigensinnig. Auch wie er ihn dann quasi da aufmuntert mit dieser komischen Analogie.
Mit dem Kugelfisch, meinst du? Na, aber das hat ja funktioniert.
Das ist ja ein komplett egozentrischer Move gewesen. Also das hatte ja nichts damit zu tun, dass er Jesse aufmuntern wollte, sondern er wollte ihn aufmuntern, damit er sein Geschäft weiter vorantreiben kann.
Ja, das stimmt. Also vielleicht, um nochmal die Situation zu beschreiben. Walter beschreibt Jesse als Kugelfisch, der zwar harmlos aussieht, aber eine Geheimwaffe hat. Ein Kugelfisch bläst sich ja auf, sodass er groß wirkt und dann schwimmen die anderen Fische weg, die dann Angst vor ihm haben. Und Jesse hat jetzt diesen Mythos um sich herum, dass die Leute denken, er wäre ein Mörder.
Ein Kugelfisch.
Und deswegen haben sie jetzt auch Respekt vor ihm, obwohl das alles nur heiße Luft ist. Wo ich so dachte, ja okay, aber ein Kugelfisch ist doch wirklich auch giftig.
Ja.
Ist nicht nur heiße Luft.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Analogie ist, oder? Also,
scheint ja funktioniert zu haben.
Kugelfisch?
Ich fand's auch ein bisschen krückig so.
Ich habe kurz drüber nachgedacht, was man vielleicht noch hätte nehmen können. Vielleicht irgendein Tier, was extrem schnell ist, dem man das nicht ansieht. Und er beleidigt ihn ja eigentlich vorher noch. Er sagt irgendwie, der Kugelfisch, oder ich weiß nicht, ob er es auf den Kugelfisch bezieht oder auf Jesse, aber er ist irgendwie nicht so schlau und generell so ein bisschen durchschnittlich. Aber der kann sich aufpusten.
Ja.
Und dass er Jesse da so erreicht und mit abholt, fand ich ein bisschen kurios.
Ich glaube, er hat das schon auf Jesse von Anfang an auch bezogen. Ja, Jesse ist halt nicht eitel, das ist ihm egal. Vielleicht sagt er auch, ja, ich bin halt nicht so schlau. Ich
bin halt ein Kugelfisch.
Ich habe an eine Schwebwespe gedacht, die ja auch das gelb gestreifte von der Wespe hat, damit andere sie nicht fressen, aber in Wirklichkeit kann die ja gar nichts.
Ja, kenne ich nicht.
Schwebfliege?
Kenne ich auch nicht. Ich kenne nichts mit Schwebebalken.
Wahrscheinlich heißt es ganz anders und nur ich nenne das so. Wieder die nächste Peinlichkeit hier.
Eine Peinlichkeit reiht sich an die nächste.
Wirklich. Ich kenne nur Schwebebalken. Jesse, du bist wie ein Schwebebalken. Naja, auf jeden Fall will Jesse jetzt trotzdem erstmal nur vergessen. Also Walter, nett wie er ist, nimmt Jesse dann ab, sich mit Badger, Skinny Pete und Combo zu treffen und die Übergabe zu machen in einem Museum, in dem es um Atomwaffen geht?
Würde ich sagen. Ja. Oder die nukleare Aufrüstung.
Ja.
Oder, ja, ich glaube nicht, nicht nukleare Aufrüstung, sondern es geht um die Erforschung nuklearer Waffen quasi im Zeitraum des Zweiten Weltkriegs.
Ja, also ein richtig passender Ort auch.
Ja.
Ja.
Aber ich greife jetzt vielleicht kurz vorweg. Es gibt ja zwei Szenen in diesem Museum. Mhm. Bevor wir jetzt gleich über die erste sprechen, lass uns kurz über die zweite sprechen. Mhm. Als Jesse nämlich in dieses Museum kommt und sich da wieder mit seinen Kumpeln trifft, hört man, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, am Anfang der Szene das Wort Heisenberg aus einem der Lautsprecher aus dem Museum rauskommen.
Ist mir nicht aufgefallen, Jesper, ist mir nicht aufgefallen.
Also
was zu tun.
Ja, ne? Der war am deutschen Uranprojekt beteiligt, das nicht erfolgreich war. Er sollte quasi mitforschen an, was für Möglichkeiten haben wir mit Atomwaffen. Mhm. Und dann hat man irgendwann quasi den Nazis gepitcht, ja, wir könnten da so eine Bombe bauen, aber es dauert 3 bis 5 Jahre. Und dann hat es die Nazis nicht mehr interessiert, weil die wussten, okay.
So viel Zeit haben wir nicht.
Also er hatte schon was mit zu tun. Und man konnte es nicht so richtig verstehen in der Szene, in welchem Kontext das mit Heisenberg gemeint ist. Und dann habe ich den Untertitel angemacht und dann stand da, dass Heisenberg führte irgendwie eine Gruppe an. Irgendwas führte Heisenberg an und da ging es vermutlich um die Forschergruppe zum deutschen Uranprojekt. Mhm. Und ich fand, das war ein schönes Easter Egg, was man ja also sehr schnell überhören konnte.
Ja, wie man merkt. Ich habe es nicht gehört. Zum 5. Mal nicht gehört.
Ja, aber also, das war jetzt ein kleiner Sprung.
Ja.
Zum Ende der Folge.
Ja, aber es ist natürlich dann auch passend, denn unser Heisenberg führt ja hier auch eine Truppe an.
Ja.
Und ich finde es erstaunlich, wie viele Parallelen diese ganze Serie oder wie viele Rückschlüsse die ganze Zeit auf Deutschland und auf Nazis und so gezogen werden.
Ja.
Finde ich schon erstaunlich. Es haben ja auch so viele Charaktere deutsche Namen.
Ja, es waren auch einfach viele Physiker in der Zeit.
Ja.
Deutsch.
Ja.
Oder deutschsprachig. Und da kommt man, glaube ich, bei dem Thema einfach nicht drum herum.
Ja.
Auch leider nicht in einem Museum über den Zweiten Weltkrieg kommt man auch nicht um Deutschland drumherum.
Nee, nicht so richtig. Walter erfährt auf jeden Fall bei dem Treffen dann von Skinny Pete, dass die Leute wirklich denken, Jesse hätte den Mann mit einem Geldautomaten erschlagen.
Ja.
Wo man sich ja schon mal fragt, was glaubt ihr, wie er das denn gemacht haben soll, bitte? Aber Walter findet das gut und lässt das so stehen.
Ja.
Er lässt die Kumpels in dem Glauben, ihr Freund hätte jemanden. Klug.
Ja.
Auf jeden Fall. Also finde ich, Walter ist zurück in seiner rationalen Welt. Er trifft Entscheidungen, die logisch sind.
Ja.
Und die auf jeden Fall für dieses Geschäft sehr zuträglich sind.
Ja.
Aber ja, ob das jetzt so nett ist, weiß man nicht. Später erfährt man ja dann, dass Jesse sich ganz wohl fühlt mit seiner Rolle als Mörder, weil er respektiert wird. Aber an sich ist das natürlich irgendwie was man vielleicht eigentlich klargestellt hätte. Aber Walter ist dann euphorisiert von dem Erfolg, weil jetzt alle Respekt haben und sie auch das Geld viel leichter eintreiben können und so. Also die Aktion hat auf jeden Fall gezündet. Und jetzt will er in neue Reviere expandieren.
Ja.
Und Jesse weist darauf hin, das ist gefährlich. Aber Walter will das auf jeden Fall trotzdem machen. Und ist dann irgendwie auch euphorisiert. Und deswegen planen sie dann zusammen den weiteren Ausbau des Geschäfts.
Das ist doch schon wieder so typisch Walter, oder? eigentlich hatten sie doch gesagt, dass sie eine klare Rollenaufteilung haben. Ja. Und die brechen sie immer wieder, Folge für Folge. Und dieses Mal ist es ja, also Walter war ja der, der sie initially irgendwie ein bisschen in die Scheiße geritten hat.
Mhm, ja.
Indem er schon mal mit Expansionsplänen übers Ziel hinausgeschossen ist.
Ja.
Und jetzt kommt er wieder mit Expansionsplänen und Jesse sagt ihm ja mehrfach, Walter, das ist nicht unser Gebiet. Wir kriegen hier echt Probleme, wenn wir das machen.
Ja.
Und er ignoriert das ja komplett.
Ja.
Und ist er da geblendet von den Möglichkeiten, die sich da ergeben könnten, weil das ist doch eigentlich auch, Walter müsste doch eigentlich intelligent genug sein, da kurz mal drüber zu reflektieren und sich zu fragen, was bedeutet das denn, wenn das nicht unser Gebiet ist?
Ja, ich glaube, er wäre intelligent genug, das zu erfassen. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Erstens, er steht nicht selber auf der Straße. Ich glaube, ihm würde das jetzt nicht sehr wehtun, wenn irgendeiner von den drei Boys, die da gerade vertreiben, oder jetzt sollen sie ja sogar Fußvolk noch kriegen, wenn da dann irgendjemand über die Klinge springt, dann ist es halt so. Ich glaube, das ist halt ein Bruchschaden, den er mit einrechnen würde. Und ich glaube, er ist halt auch, er wird gierig.
Ja.
Und ich finde, was man halt in dieser Folge merkt, deswegen meinte ich auch vorhin, ob er nicht stolz wäre auch auf dieses Lied. Ich finde, man merkt, Walter gefällt es auch, erfolgreich zu sein.
Ja.
Also er ist ja irgendwie, er findet es ja toll, dass sie Erfolg haben und dass das irgendwie funktioniert, was sie da machen.
Ja. Ich hatte in der Folge ein bisschen Schwierigkeiten.
Mit Walter?
Ja, ihn so zu verstehen und seine Motive. Also so richtig.
Du bist ja eh noch nicht so richtig warm geworden.
Nee, gar nicht. In dieser Folge kommen wir noch zu, gab es auch eine Szene, wo ich ihn auch wieder richtig schlimm fand. Er ist ein irgendwie sehr ambivalenter Charakter und
ja, ich glaube, er ist halt im Moment noch sehr hin und her gerissen. Ist er jetzt Heisenberg, ist er Walter, ist er Familienvater oder ist er Drogenkoch?
Ja, stimmt, vielleicht struggelt er selbst mit seiner eigenen Identität.
Ja, also ich habe das Gefühl, das macht ihn halt so wenig greifbar.
Ja.
Deswegen ist man vielleicht auch manchmal genervt von ihm und seinem Verhalten, weil er halt noch nicht sicher ist, wer bin ich denn jetzt hier eigentlich und wie möchte ich mich geben?
Ja.
Und ja, natürlich, warum sollte man jetzt einen Drogenboss sympathisch finden? Aber ich glaube, wenn er sich dazu jetzt entscheiden würde, nur das zu machen, ich kann es irgendwie verstehen. Ich finde, es wäre was anderes, wenn wir hier eine Mafia-Serie gucken würden und er wäre halt der Head of Mafia.
Ja.
Und man stellt das ganze Konstrukt gar nicht in Frage, weil es halt von Anfang an da ist und es ja nun mal auch eine Serie ist. Ich glaube, man hätte nicht so Probleme mit Walter. Aber er ist halt einfach immer hin und her und hin und her. Und dann denkt er, ach, das ist ja doch doof, dass Mr. Spooch gestorben ist. Ach so, und du hast ihn gar nicht erschossen, sondern es war die Frau. Ja, dann ist doch alles perfekt. Dann ist er plötzlich wieder so. Erst macht er Jesse einen Vorwurf, der sowieso gerade ja eindeutig damit struggelt, was passiert ist. Dem muss man nicht auch noch einen Vorwurf machen, aber
ja, es ist irgendwie sehr anstrengend, ihm zu folgen.
Ja. Ja, er ist im Moment ein bisschen, ja, ein bisschen anstrengend. Aber Jesse fand ich auch mit einer Aussage fantastisch. Er hat gesagt, der Typ nannte sie Nutte, aber yo, das war sie ja auch. Fand ich auch. Für Jesse scheint das ja auch nicht schlimm zu sein. Das ist ja wie ein Beruf. Ist doch egal. Er ist ja auch mit Wendy befreundet, nennt sie auch Nutte.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass er das gesagt hat. Also ist das jetzt seine Rechtfertigung für.
Ja, wieso darf man sie denn nicht so nennen? Jesper, wenn ich dich jetzt Mediengestalter nenne, bist du doch nicht beleidigt. Ich glaube, das ist so richtig, dass das für ihn.
Aber wenn du mich Pixelschubser nennst, weil das ist ja quasi das, was die Nutte zur Prostituierten ist.
Ja.
Ist der Pixelschubser zum Mediengestalter.
Stimmt. Stimmt.
Dann bin ich sauer.
Ja. Das deswegen,
also das Projekt hier auch ganz schnell beenden.
Ja. Pixelschubser. Was wäre denn ich?
Ich weiß gar nicht, was du so bist, Luisa.
Ich arbeite als Produktmanagerin, Jesper.
Oh Gott. Und Podcasterin.
Podcasterin. Eine Labertasche. Naja, auf jeden Fall erfahren wir jetzt auch, Jesse hat 4.660 Euro für Dollar für jeden aus dem Automaten gezogen. Also hat er 9.320 Dollar von dem Automaten mitgenommen. Und das ist natürlich ein Vielfaches von dem, was die beiden überhaupt verloren hatten.
Ja, und auch ein Vielfaches von dem, was ich geschätzt habe letzte Folge.
Was hattest du geschätzt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass das so aus ist, kämen ein paar 20er daraus. Und das ist vielleicht 1.000, 2.000 Dollar sind am Ende.
Ja, aber Jesper, das ist halt das, was ich gesagt habe. Man kann das nicht erkennen, weil die Scheine alle gleich groß sind und alle die gleiche Farbe haben. Was soll das?
Ja,
Vielleicht sollten wir den Amis da nochmal einen Tipp geben.
Also war es alles in allem ein relativ erfolgreicher Raubzug.
Ja. Also das, was da jetzt gerade bei rumkommt, außer natürlich Jessys mentale Gesundheit, wenn man das mal außen vor lässt, war das top, war eine 10 von 10.
Ja, aber ich glaube, dass man das mit Jessys mentaler Gesundheit nicht unterschätzen darf.
Das würde ich auch sagen.
Man hat ja in der letzten Folge schon gesehen, dass er überfordert war mit der Situation. Und ich finde es auch ganz gut, weil das hätte man ja nicht unbedingt machen müssen in der Serie, dass man auf seine psychischen, nicht Erkrankung, seine psychische Auswirkungen eingeht.
Ja.
Sowas könnte man schnell vergessen, finde ich. Aber es spielt eine sehr große Rolle in der Folge, dass er da einfach mega mit zu hadern hat.
Ja.
Und das hatte ich gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt, dass das irgendwie noch drin vorkommt. Und wie ich dann schon sagte, auch interessant, dass Walter es halt gar nicht sieht.
Ja, aber es passt halt auch wieder so gut. Es passt, dass es Jesse mitnimmt. Schließlich hatten wir schon gesagt, wie sensibel er ist.
Ja.
Und es passt auch, dass es Walter egal ist.
Ja.
Er hat es ja auch alles nicht gesehen. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen was anderes. Aber Walter schafft es ja, Jesse wieder zu euphorisieren. Und ich finde auch das kann man sich gut vorstellen, dass das bei jemandem wie Jesse so einfach geht, wie Walter das dann gemacht hat.
Ja.
Und als er sich dann mit seinen Kumpels da in dem Museum trifft, sagt er ja, ich bin jetzt der King und ihr auch. Ach nee, ihr seid dann eher sowas wie Prinzen oder Fürsten oder so. Und Badger sagt, ich möchte Dritter sein. Also den
Kindisch.
Kumpels und vor allem Badger scheint nicht klar zu sein, in welcher Gefahr sie sich eigentlich befinden.
Absolut nicht. Die erkennen das nicht mit der Gebietserweiterung, dass das vermutlich für die am Ende ein Problem wird.
Ja, eben. Die finden das nur toll, dass sie dann also Prinzen sind oder Badger in dem Fall ein Ritter und dass sie jetzt noch Fußvolk bekommen und so. Und sie haben das Gefühl, sie steigen einfach auf und sehen nicht, dass das doch deutlich gefährlich sein könnte, was sie da jetzt gerade machen.
Ja.
Ja, während Walter und Jesse ihr Gebiet also erweitern wollen, hat Hank sein Wohngebiet auch erweitert und lebt jetzt in El Paso, wo er jetzt arbeitet. Und kaum dort angekommen, merkt man schnell, dass er völlig fehl am Platz ist. Er spricht kaum Spanisch, kann mit der Art seiner Kollegen wenig anfangen und wirkt insgesamt sehr unsicher. Die Situation spitzt sich zu, als die DEA einen Deal beobachten will, den sie von ihrem Informanten Tortuga erfahren haben. Als sie eine Schildkröte im Grenzgebiet sehen, befindet sich auf ihr ein abgetrennter Kopf. Und zwar der von ihrem Informanten Tortuga. Und der Name hätte natürlich nicht passender sein können für die Art. Also Tortuga ist ja das spanische Wort für Schildkröte.
Ja.
Hank dachte, es wäre das spanische Wort für Arschloch. und die Schildkröte läuft durch dieses Grenzgebiet und explodiert dann. Es tat mir sehr leid für die Schildkröte. Die Schildkröte tat mir mehr leid als Tortuga in dem Fall. Und bei dieser Explosion stirbt ein Beamter und mehrere werden stark verletzt. Hank war gerade ein Stück weiter weg, um einen Beutel für den Kopf zu holen. Eigentlich war ihm das alles viel zu viel und er konnte damit überhaupt nicht umgehen,
eigentlich
was er da gerade sieht.
Glaube ich, einen Beutel, um sich zu übergeben.
Ja, würde ich auch sagen. Aber deswegen ist ihm auf jeden Fall nichts passiert. Aber ja, er wird da auf jeden Fall mit einer Realität konfrontiert, die ganz anders ist als das, was er in Albuquerque so.
Das wird er sowieso nicht nur in der Szene, sondern generell auch auf dem Revier vorher. Ja. Und ich hatte dir nach der Folge gesagt, dass ich nach dem Schauen oder dass es etwas gab, was wir bisher noch nicht hatten hier im Podcast beim Schauen einer Folge.
Und du meintest nicht das Lied, das hätte ich dann gedacht, als ich die Folge geguckt habe.
Und zwar ist es so, dass ich zum ersten Mal beim Sehen dieser Folge festgestellt habe, dass ich eine Szene schon kannte. Nämlich diese Szene mit dem Kopf und der Schildkröte.
Wirklich?
Wieso? Die kannte ich schon. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich die mal geträumt.
Ja,
das nee, ich habe, glaube ich, bevor wir wussten, dass wir einen Podcast machen wollen, wurde mir das irgendwie mal auf YouTube vorgeschlagen. Weil das, weiß ich nicht, vielleicht ist das eine ikonische Szene in der Serie. Und ich glaube, ich habe die Szene mal auf YouTube geguckt, ohne irgendeinen Kontext.
Okay.
Und ich habe das auch, hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es erkannt habe. Ich glaube, es war doch, als ich die Schildkröte in den Kopf gesehen habe. Da habe ich gewusst, okay, das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Tortuga mit Körper hattest du also noch nicht?
Nee, ich hatte mir auch, also habe ich mich auch null dran erinnert. Normalerweise kommt sowas ja trotzdem irgendwie, wenn man dann die Gesichter mal sieht, auch von Tortuga. Ah, okay, die Szene habe ich, oder die Szene, die folgt, die kenne ich schon, aber ist mir auch dann erst aufgefallen. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Szenen, die ich schon mal geguckt habe.
Ja, das hoffe ich aber auch. Das wäre jetzt ja schade. Aber wie fandst du die Szene?
Ja, doll, auf jeden Fall. Also schon ein kleiner Schock, auch nicht nur für Hank, sondern auch für mich als Zuschauer.
Ja, für mich auch.
Ja, sie zeigt uns natürlich das, was wir in der letzten Folge schon gehört haben, dass, oder was auch Maries Befürchtung war, dass es da etwas anders zugeht, ja, als noch in den USA. Mhm. Und die mexikanische Drogenkartell oder die Kartelle, man sie nicht unterschätzen sollte und nicht mit ihnen spielen sollte.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was einfach der Unterschied ist in Amerika oder zumindest in Albuquerque, ist es ja jetzt so gewesen, Hank war derjenige, der gehandelt hat. Er hat nachgedacht und daraufhin sind sie irgendwo hingefahren und haben Leute hochgenommen. Er war immer der dafür gesorgt hat, dass bestimmte Aktionen gekommen sind.
Ja.
Und in Mexiko scheint es so zu sein, dass die DEA einfach nur reagiert. Die versuchen irgendwie, irgendwie auch nur ein bisschen was gegen die Kartelle entgegenzuhalten.
Ja.
Und das schaffen sie halt nicht. Gut, offensichtlich.
Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, nicht nur diese Szene, sondern generell der Story-Arc von Hank, dass er einfach in eine komplett andere Welt reingeworfen wird.
Ja.
Wie du gerade sagtest, in der auch anders gearbeitet wird. Und Hank hat einfach seine Probleme, sich umzustellen, was ja vielleicht auch normal ist, wenn man einfach aus einem gewohnten Arbeitsumfeld in ein anderes Arbeitsumfeld geworfen wird, beim gleichen Job, aber anderen Arbeitsbedingungen. Er verhält sich super awkward am Anfang, finde ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so richtig zu seinem Charakter passt. Also, die reden da Spanisch miteinander und lachen und Hank lacht dann so 7 Sekunden später, was natürlich dann super awkward war, weil alle anderen haben schon aufgehört zu lachen und es war klar, dass er den spanischen Witz nicht verstanden hat. Wo ich dachte, hätte er wirklich so gehandelt?
Ich finde schon. Ich finde, das hat gut zu ihm gepasst, weil er ja auch hinter seinem ganzen Macho-Gehabe und so steckt doch eigentlich immer eine Unsicherheit. Ja. Und wie verhält man sich in Gruppen, zu denen man nicht gehört und zu denen man aber gerne gehören möchte und man möchte jetzt irgendwie mit rein? Man macht irgendwie mit, auch wenn man noch nicht in der Lage ist, mitzumachen. Ob man jetzt die Sprache nicht versteht oder ob man vielleicht auch manche Insider einfach nicht versteht oder wie auch immer. Ich finde, das war doch, wie manche Leute sich dann früher in der Schule verhalten haben, wenn sie gerne zu deiner Gruppe gehören wollten.
Ja, und die anderen DEA-Mitarbeiter haben sich auch wie in der Schule verhalten, nämlich sie haben Hank ausgegrenzt und ihn gemobbt, weil er als nicht spanisch sprechende Person anders ist als sie.
Ja. Ja, absolut. Also das war wirklich, wirklich wie in der Schule. Auch, dass sie dann auf Spanisch über ihn gelästert haben, während er gerade neben ihm saß. Also wie, und natürlich hat er das gecheckt, denn es waren ja auch ein paar Worte darin, die er verstehen konnte. Ja. Sie haben ja über Albuquerque gesprochen und so, um wen soll es dann schon gehen?
Ja, aber ich glaube, das ist denen auch egal. Also die finden das vielleicht sogar gut, dass Hank das vielleicht ein bisschen mitbekommt. Also er tat mir schon fast ein bisschen leid.
Ja.
Obwohl er dann, als sie dann da lagen, mit dem Fernglas, die in die Ferne geguckt haben, war Hank dann wieder ein bisschen schlagfertiger. Also
man merkte, er taute langsam auf. Er wurde langsam wieder ein bisschen selbstbewusster, weil er ja dann auch schon länger da war. Also
und seine Schüsse gegen die Kollegen waren sogar ganz gut inhaltlich. Ja. Also das war jetzt nicht, das war dann nicht awkward. Das war so, wie wir es von Hank erwarten würden.
Deswegen, es hätte auch sein können, er lebt sich jetzt einfach ein, dass jetzt diese Katastrophe da passiert ist.
Ja.
Hätte ich, also ich weiß, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Natürlich nicht.
Nee.
Wie sollst du auch mit sowas rechnen? Dass diese arme Schildkröte dann auch noch da explodiert.
Tja.
Und
vielleicht hat die Schildkröte sich auch angelegt mit dem Kartell.
Ja, vielleicht. Das macht man mal lieber nicht. Es stand ja auch irgendwas auf der Schildkröte drauf mit DEA.
Das habe ich nicht gesehen.
Es war halt auch auf weiß auf ihren ja doch recht hellen Panzer geschrieben. Ja,
die brauchen vielleicht mal Mediengestalter.
Ja, eben. Ein Pixel. Schubser.
Akrobat wäre ja noch gut.
Ja. Ja, ich habe dann nochmal zurückgespult, aber ich konnte es ging halt auch so rum und sie war ja dann explodiert. Da konnte man sie nicht mehr sehen. Ja, aber Tortuga fand ich erst nämlich einen ganz interessanten Charakter und ich hätte gedacht, dass der ein bisschen länger mitspielt.
Ja.
Weil er ja auch so großkotzig war, wie er da in seinem Bett lag, die ganzen DEA-Agenten um ihn herum. Und
den Otto-Katalog.
Ja, genau, er blättert den Katalog, der Otto-Katalog durch und sagt, was er alles haben will. Und nimmt auch nicht nur eins, sondern will dann 10 und wie auch immer. Und spielt sich richtig auf wie der King.
Ja.
Und sagt, Hank soll jetzt mal Spanisch lernen. Und man nennt ihn Tortuga, weil er alles mit Bedacht macht und langsam macht. Und am Ende gewinnt er immer.
Ja.
Ja, hat sich ja jetzt ziemlich schnell herausgestellt, dass er am Ende nicht unbedingt immer gewinnt.
Nee, das stimmt. Da hat er definitiv nicht gewonnen.
Ja.
Und es gab aber auch wieder eine Parallele zwischen Tortuga und den DEA-Beamten, weil die haben ja auch am Anfang was gesagt, was sich dann am Ende als falsch herausstellte. Nämlich als sie in dem Office saßen, hatte der DEA-Beamte diesen Schutzpatron auf dem Schreibtisch stehen, so eine große Büste. Mhm. Und Hank meint dann, hat er ja gesagt, ja, man, wenn man Nazis jagt, dann stellt man sich ja auch nicht
Hitler auf dem Schreibtisch.
Ja, oder zieht auch nicht irgendwelche Bomberjacken an oder so. Ach. Der DEA-Beamte hat dann Sun Tzu zitiert. Mhm. Wenn du deinen Feind so gut wie dich selbst kennst, dann wirst du ohne Gefahr in vielen Schlachten kämpfen. Und genau wie Tortuga stimmte das ja, diese Ansage ja auch nicht, weil offenbar kannten sie ihre Feinde nicht gut genug.
Ja.
Weil das war wohl dann für einige dann auch die letzte Schlacht.
Ja. Eindeutig.
Und am Ende könnte man vielleicht Hank als Gewinner sehen, weil er sah vor Tortuga blöd aus, er sah vor den DEA-Beamten blöd aus. Am Ende ist er der Einzige, der da mit zwei Beinen aus der Aktion rauskommt.
Ja, das stimmt. Sowieso. Er hat die Beweise gesichert, er hat sofort dafür gesorgt, dass der eine da nicht verblutet, dem das Bein abgerissen wurde.
Ja.
Also ich finde, er hat sich ziemlich gut und professionell am Ende verhalten. Aber in El Paso scheint die Jungs ja sowieso generell erstmal nichts mehr zu schocken. Ich fand das schon krass, diesen Kopf auf dieser Schildkröte laufen zu sehen. Dann sind sie ja extra hingefahren und haben sich das von nahem angeguckt.
Ja.
Und die haben sich alle lustig gemacht, nur Hank hat das noch schockiert.
Ja, die kannten das wohl schon, die Vorgehensweise.
Ja. Also ich glaube, Mexiko, wenn sich da jetzt vielleicht noch mehr abspielen sollte, das wird nochmal eine ganz andere Welt als Albuquerque. Das wurde uns ziemlich deutlich gezeigt.
Ja, und das ist ja, passt ja auch so ein bisschen zu dem Lied, das wir am Anfang gehört haben.
Genau.
Und dem Vorgriff auf das, was dann vielleicht Walter irgendwann mal blüht.
Ja.
Weil der wird hoffentlich nicht irgendwann auf einer Schildkröte durch eine Wüste laufen.
Ja, also die Story um Hank war krass. Es findet aber auch noch eine Story um Skylar statt, denn die sucht sich wieder einen Job.
Ja.
Sie möchte wieder bei Beneke anfangen. Da hat sie schon mal gearbeitet als Buchhalterin. Und sie bewirbt sich und mit ihr zusammen bewerben sich noch ein paar andere Frauen. Und sie wird ziemlich abschätzig die ganze Zeit angeguckt und auch sehr schlecht behandelt, nach dem Motto, naja, du bist schwanger, was bringt das jetzt irgendwie, dich einzustellen? Aber sie lässt sich nicht wirklich unterkriegen und geht dann auch, obwohl sie es nicht soll, in das Büro von Ted Beneke, der früher der Juniorchef war und jetzt der Seniorchef ist, weil sein Vater gestorben ist. Und Skylar und er hatten wohl mal was auf einer Weihnachtsfeier miteinander. Das finden wir im Laufe der Folge raus, das erzählt Skylar Marie.
Ja, wobei es klang eher wie ein Übergriff.
Als hätte er sie angetouched?
Ja.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht. Na, wie auch immer, auf jeden Fall scheinen sie sich generell sehr gut verstanden zu haben. Sie fragen auch, also Ted fragt, wie es denn Walter und Walter Junior geht. Und Skylar fragt nach den Zwillingen und Teds Frau, aber Ted ist nicht mehr...
Müllabfuhr?
Ja. Aber Ted ist nicht mehr mit seiner Frau zusammen, den Zwillingen geht es aber wunderbar gut. Und Walter Junior sieht ja so gut aus und er wird ja mal so groß. Und also Skylar stellt alles fantastisch dar, dass Walter Junior eine Behinderung hat und dass er gerade irgendwie auch eine Identitätskrise hat, das wird nicht so richtig erzählt. Ich meine, wäre auch ein bisschen unpassend vielleicht an der Stelle gewesen, aber sie sagt auch, nee, also Walter, dem geht's super gut.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen, wie verhält man sich, wenn man Leute trifft, die man von früher noch kennt und man fragt sich so ein bisschen gegenseitig aus, aber man hat jetzt natürlich keine super innige Beziehung. Was erzählt man da und was nicht? Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man sich auf der Straße trifft und sagt, hey, wie geht's, gut, danke dir auch, ja, okay, gut. Ist das überhaupt der Raum dafür, zu sagen, ha, nee, du, Walter hat Krebs und mein Sohn ist behindert und dann, weißt du, sie kommt da ja in diesen Laden und möchte einen Job und wäre das dann angemessen, ihn so damit zu überfahren?
Ich finde, über Flynn oder Walter Junior hätte sie nicht sagen müssen, was da gerade los ist. Ich meine, das ist sowieso eine Sache seit Geburt an.
Ja.
Ist für sie vielleicht auch nicht so ein Thema mehr. Er ist halt so, wie er ist. Aber ich finde, man hätte schon sagen können, Walter hat zurzeit gesundheitliche Probleme. Man hätte ja nicht ins Detail gehen müssen.
Aber,
weil sie da ja auch anfängt zu arbeiten.
Ja, das liegt einfach nicht in der Familie, Marie. Ja, genau. Ja auch, ist alles super.
Ja.
Lass uns gerne mal über die Reaktion der Leute sprechen zu Skylar. Die hat mich verwundert und ich habe sie nicht verstanden. Weil sie wird ja schon so komisch angeguckt da im Wartezimmer. Also nicht Wartezimmer, in dieser Wartebereich von den anderen Leuten, die sich da vielleicht bewerben oder irgendwie was anderes haben. Und ist das, also wieso wird sie da so beäugt? Weil sie schwanger ist oder weil sie schwanger ist und sich da bewirbt? Oder also das habe ich, ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Ist das ein Ding, dass Schwangere irgendwie diskriminiert werden?
Ja, Frauen ja generell. Also,
ja, aber jetzt Schwangere im Speziellen?
Ja, aber auch Frauen, die im gebärfähigen Alter sind. Da wird ja bei Bewerbungsgesprächen dann auch gern gefragt, ob man jetzt Familie plant, ob man einen Freund hat, ob man verheiratet ist oder wie auch immer. Damit man halt als Arbeitgeber jetzt nicht jemanden einstellt, der ja sofort wieder weg ist für lange Zeit. Also ja, aber ich will also damit schon, nicht sagen, dass es gut ist, aber es ist halt gang und gäbe. Und deswegen wurde sie ist jetzt vielleicht noch 2 Monate da.
Also es ging schon um die Diskriminierung im Rahmen dieser Bewerbung und nicht Diskriminierung gegen Schwangere generell.
Nee, ich würde schon sagen, im Rahmen der Bewerbung.
Okay, ja, weil da kann ich natürlich, also natürlich ist das nicht richtig, dass man quasi eine Person aufgrund des Geschlechts dann aussortiert, weil sie vielleicht schwanger werden könnte. Aber Skylar bekommt das Kind ja bald. Also,
ja, eben. Deswegen, sie ist ja dann eigentlich wieder weg. Warum hat sie sich jetzt einstellen lassen, um dann wieder weg zu sein? Denn sie kriegt es ja nicht jetzt sofort.
Ja.
Ich finde, das ist natürlich ein absolut respektloses Verhalten Skylar gegenüber. Ja, voll. Warum sollte man, das geht einem doch gar nichts an. Das ist ja nicht deine Entscheidung, wenn du dich da auch bewirbst. Wenn die Firma denkt, ja, nee, dann zahlen wir den Mutterschutz und die ist es wert, dann.
Ja.
Also.
Und Skylar hat ja recht. Sie kriegt ja nicht nur den Job, sondern sogar noch einen Job darüber.
Ja, aber sie kriegt ja den Job auch, weil sie diese gute Beziehung zu Ted hat.
Ja.
Ich glaube, sie wäre ja an der Empfangsdame da komplett abgeprallt.
Wäre sie? Ja. Aber das hat sie ja selbst in die Hand genommen.
Ja.
Und gesagt, nee, so lasse ich mich hier nicht abspeisen und ist dann einfach reinmarschiert ins Büro.
Ja.
Und ist halt jetzt die Frage, klar, Ted hat Sympathien für sie.
Eindeutig,
wer weiß, in welchem Sinne. Hm. Aber Ted sagt ja trotzdem, dass sie eine gute Mitarbeiterin war früher und sie auf einer anderen Position sieht. Und vielleicht meint er das ja wirklich aufrichtig.
Ja, genau. Sie hat den Vorteil natürlich mit dieser persönlichen Beziehung, aber sie hat auch den Vorteil, dass sie sich schon bewiesen hat, dass sie da schon gearbeitet hat und dass Ted einschätzen kann, du bist es auf jeden Fall wert, in diesem Unternehmen anzufangen. Und sie kriegt ja den Job dann auch. Also sie kriegt ja, wie du schon gesagt hast, einen noch besseren Job als den, auf den sie sich eigentlich beworben hat. Also sie macht da jetzt die Buchhaltung.
Ja.
Und freut sich auch und tritt den Job an. Bei Walter und bei Marie kommt das aber nicht so gut an. Denn Walter weiß, da ging mal was. Und ich glaube, der sieht das ähnlich wie diese Frauen, die Skylar so abschätzig angesehen haben. Was soll das jetzt?
Ja.
Du kriegst jetzt bald dein Kind, schon dich halt. Was soll das? Also er ist auf jeden Fall nicht begeistert davon. Und Marie reagiert ja auch gleich ziemlich abschätzig.
Ja, also ich finde, Walter White soll sich nicht so anstellen.
Walter White. Ich nenne ihn Walt, du nennst ihn Walter White. Wir haben unterschiedliche Sympathien für ihn, glaube ich.
Ja, und die verändern sich vielleicht auch im Laufe der Folgen.
Ja.
Also, dass er da jetzt seine Frau outcallt, weil sie sich einen Job sucht, ist ja wohl die nächste Frechheit.
Ich finde, er hat aber ja nicht so richtig, man hat ihm angemerkt, er findet das nicht gut, aber er hat ihr ja nicht gesagt, nein.
Und ja, aber er ist schon irgendwie schockiert. Und was ist das denn für eine Reaktion? Also klar, sie ist schwanger und sie kriegt bald ein Kind. Da kann man schon mal nachfragen, ob jetzt der Zeitpunkt vielleicht ein bisschen schwierig war, weil, also das wäre zumindest noch verständlich irgendwie, dass das seine Reaktion ist. Aber also mein Eindruck war, der ist generell nicht so begeistert davon, dass sie sich einen Job sucht.
Und vor allem nicht bei Ted. Da geht er ja nochmal sehr darauf ein.
Ja, meine Güte, das fand ich halt auch albern.
Er ist unsicher.
Ja.
Aber das wissen wir ja über ihn, dass er eine unsichere Person ist. Ja, ich finde es auch weird, muss ich sagen. Als ich das erste Mal, habe ich so gedacht, warum sucht sie sich jetzt einen Job? Aber das ist vielleicht auch, weil in Deutschland, in dem Stadium der Schwangerschaft, in dem sie sich befindet, würde sie jetzt in Mutterschutz gehen.
Ja, ja.
Sie würde nicht mehr arbeiten. Aber ich glaube, die Amerikaner arbeiten ja, bis es ploppt.
Ja, genau. Und es gäbe ja, ich meine, nicht alle kriegen ja ein Kind und arbeiten dann 3 Jahre nicht mehr. Ohne, dass ich das jetzt abschätzig meine. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man das Kind bekommt und dann schnell wieder arbeiten geht. Also das ist ja auch nichts Verwerfliches.
Nein.
Das kommt darauf an, wie man damit umgeht. Also ist vielleicht auch eine Glaubensfrage, ob das Kind nicht am Anfang die Nähe der Mutter ganz viel braucht. Keine Ahnung.
Ja.
Aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre das komplett verwerflich, nach der Geburt innerhalb der nächsten Wochen, vielleicht Monate, je nachdem, wie es einem auch selber natürlich damit geht. Aber dass man dann auch wieder arbeiten geht.
Hat ja auch niemand zu bestimmen.
Nee.
Aber ich finde schon, der Vater sollte da schon auch mitreden dürfen. Ich finde es schon weird, dass sie sich einen Job sucht und ihm das nicht mal gesagt hat.
Ja, aber das hat vielleicht einfach damit zu tun, dass die beiden sich ja, ich weiß nicht, ob Skylar das letzte Folge gesagt hat, wo sie dann in der Küche standen und dann irgendwie fragen, ja, was hast du gemacht? Und dann sagt Skylar, glaube ich, ach komm, über den Punkt sind wir doch sowieso schon hinaus, wir reden sowieso gar nicht mehr miteinander. Ja. Und das hätte sie vielleicht vor einem Jahr noch gemacht.
Aber dieses Kind sollte sie ja eigentlich verbinden. Und das musste sie ja schon auch sehen. Walter hat natürlich einen anderen Zugriff auf das Baby als die Mutter, schon klar. Und sicherlich sollte die Mutter auch das letzte Wort haben. Oder sicherlich nicht, aber es wäre jetzt also nicht ungewöhnlich. Und sie muss ja auch selber entscheiden dürfen, ob sie arbeiten geht oder nicht. Wo sind wir denn hier? Aber ja. Ja.
Aber so es passt also natürlich zur Dynamik, also dass die beiden da sich nicht groß absprechen oder dass Skylar da auch, klar, hätte sie ja mal mit ihrem Mann drüber reden können.
Hätte sie mal machen können. Naja, auf jeden Fall flirten sie und hätte ja auch miteinander.
Ja, würde ich auch sagen.
Würde ich auch sagen.
Wobei, ja.
Aber noch nicht
schon
so,
mehr
dass es
Ted als Skylar.
Ja, es geht auf jeden Fall von Ted aus, würde ich auch sagen. Aber Skylar hat ja auch noch ein Bild von ihrer Familie mit, was sie eigentlich auf dem Schreibtisch stellen wollte. Und nachdem Ted und sie ein bisschen geflirtet hatten, legt sie es so hin, dass man es nicht sehen kann.
Sie hält sich eine Option offen.
Sie hält sich eine Option offen, das ist nämlich auf jeden Fall schon so. Ja, aber das ist ja nicht die einzige Love Story, die sich hier ereignet hat. Denn es wird ja noch mehr geflirtet. Jane und Jesse nähern sich an.
Ja.
Jesse wird von einem Motorradfahrer, der an dem Haus von den beiden vorbeifährt, exposed. Und durch den erfährt Jane dann, dass Jesse Pinkman mit Nachnamen heißt und nicht Jackson. Als sie sich gerade darüber unterhalten, dass sie beide sehr kreativ sind und viel zeichnen und Jane arbeitet halt als Tätowiererin.
Ja.
Und ja, das findet Jesse natürlich toll und gut, sie erfährt dann, er heißt Jesse Pinkman und nicht Jesse Jackson. Und später gibt es eine Szene, da raucht Jane auf der Terrasse.
Ja.
Ja, ein Balkon ist es nicht.
Mit dem Licht, das ich ansprach am Anfang der Folge.
Genau. Und Jesse wollte gerne wissen, wo sie ist. Er hat erstmal mit dem Glas an der Wand gehört, was sie gerade macht. Und als ihm dann klar war, sie ist irgendwie draußen, ist er auch nach draußen gegangen und hat geraucht. Und dann haben sie sich halt unterhalten und er sagt ihr, dass sie ja gerne mal mit reinkommen kann. Er zeigt ihr mal seinen neuen Plasma.
Oh, da hatte ich so All the Office Vibes.
Ja.
Mit Michael, der seinen neuen Plasma zeigen möchte.
Die Szene ist so unnormal witzig.
Und es war ja auch ein bisschen ähnlich awkward. Ne?
Ja, es war ähnlich, auf jeden Fall. Nur, dass nicht
dass der Fernseher nicht ganz, ganz klein war.
Ja, und Jen noch die ganze Zeit ihre Seifen zeigt.
Jen und Jane.
Ja.
Waren das nicht Kerzen? Oder waren das
stimmt, so? Kerzen, die aber so doll gerochen haben, ne?
Ja.
Ja.
Oh, die Folge muss ich gleich mal wieder gucken.
Ja, ich auch. Naja, die beiden sitzen dann auf jeden Fall auf zwei Campingstühlen vor dem Fernseher, der noch die ganze Zeit einen Sendersuchlauf macht. Es ist also gar nichts zu sehen. Nicht mal das brillante Schwarz, was dieser Fernseher darstellt. Und Jane greift dann nach Jessys Hand.
Ja, toll.
Romantisch. Also, ja, die beiden, da scheint sich was anzubahnen.
Wie fandst du denn Janes Reaktion auf den Motorradfahrer und dass sie quasi erfährt, dass er gar nicht Jackson heißt? Hat sie sich das vielleicht schon gedacht? Weil sie reagiert relativ ruhig.
Das hat sie, glaube ich, nicht gewundert. Denn im Gegensatz zu Jesse konnte sie ja wie Walter auch was mit dem Namen Jesse Jackson anfangen. Ja. Und hat ja auch noch so danach gefragt. Und dass Jesse dann gar nichts dazu gesagt hat, wenn er mit diesem Namen Jesse Jackson gelebt hätte, hätte er es bestimmt 100.000 Mal gehört, dass Leute ihn darauf ansprechen. Und er hätte irgendeine Reaktion darauf gehabt.
Ja.
Aber als sie sich kennengelernt haben, dazu was sagt, Jesse Jackson heißt du, ist er ja so, ja, wieso?
Ja.
Also ich glaube, da war ihr schon klar und sowieso auch, dass er bar bezahlt und so, die wird schon gewusst haben.
Genau, vor allem diese Nummer,
genau,
dass er irgendwie ein bisschen shady unterwegs ist.
Aber sie hat ja auch zu ihm gesagt, dann jetzt in dieser Folge, mach, was du willst, aber mach es halt nicht hier.
Ja.
Dann ist es mir egal.
Ja.
Und das heißt ja, sie scheint damit fein zu sein, soll er halt machen, was er will, aber nicht in dem
Haus. Sie wirkt auch nicht so extrem neugierig oder so, als würde sie dann anfangen, ihm hinterher zu spionieren oder zu googeln oder sowas.
Ja,
was ja eigentlich eine gute Sache ist.
Ja, ja. Also irgendwie sweet erstmal, oder? Was würdest du denken?
Finde ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass die beiden ganz gut zueinander passen, so vom Vibe.
Ja.
Und auch ein bisschen überraschend irgendwie, dass das dann so schnell geht.
Das ging jetzt wirklich schnell, das stimmt. Und auch, dass sie den ersten, ich hätte gedacht, er macht sich ganz lange an sie ran.
Ja. Aber sie wirkt ja irgendwie auch wie jemand, die vielleicht gerade in irgendeiner Krise steckt und es vielleicht ganz nett findet, wenn sie irgendwen hat.
Ja, vielleicht erfahren wir ja darüber noch was.
Vielleicht.
Wie ist denn deine Vorhersage, wenn wir schon darüber reden, was wir so erfahren könnten?
Also meine Vorhersage für die nächste Folge oder die nächsten Folgen ist, dass auf jeden Fall einer dieser Trümmertruppe da stirbt von Jesse.
Welcher?
Ich tippe Skinny Pete, weil Badger ist, glaube ich, den finden die Macher der Serie gut. Hm. Der wird sicherlich nicht bis zum Ende der Staffel, bis zum Ende der Serie da mit am Start sein. Combo, ja, vielleicht könnte es auch Combo sein, weil der spielt, glaube ich, die wenigste Rolle bisher von den drei Freunden. Aber ich glaube, dass einer von denen stirbt, weil man sich jetzt eben mit dem Kartell anlegt und eine Gebietserweiterung startet und das wird nicht ohne Folgen sein. Mhm. Und ja. Und ich habe noch eine Vorhersage für die Serie generell. Und zwar glaube ich, dass Flynn der Sohn von Ted ist.
Yes, weil das ist.
Er fragt ja nach dem.
Wie doof, dass er dann Walter Jr. heißt und nicht Ted Jr.
Das wäre vielleicht ein bisschen.
Dann könnte man zumindest TJ sagen.
Er fragt ja nach Flynn.
Ja.
Und dann sagt Skyler, dass es ihm gut geht. Und dann sagt er, gute Gene. Und natürlich ist das ein Flirtversuch, könnte ein Flirtversuch sein. Man könnte es aber auch so interpretieren, dass Ted sich selber meint. Und.
Eingebildeter Fatzke.
Ja, und es gibt ja auch so ein bisschen Anspielung, dass der Ted vielleicht nicht nur übergriffig war. Und Skylar, also ist da vielleicht auch mal mehr war zwischen den beiden.
Ich hätte so verstanden, dass da mehr war.
Ja, ich habe es auch so verstanden. Ja, ich glaube, weil das würde nochmal eine Kante in Skylar schlagen. Hm. Und sie vielleicht nochmal interessanter machen, weil es sie nochmal in eine andere Position bringt.
Ja.
Weil jetzt hat, also Walter hat ein Geheimnis und Skylar, auch wenn sie irgendwie alle hassen, handelt sie ja meistens wie eine normale Person in diesem ganzen Serienkosmos. Ja, ja. Wenn es aber herauskommt, dass Flynn gar nicht von Walter ist, dann würde ich mal sagen, gibt es da ein bisschen Gesprächsbedarf zwischen uns, Luisa?
Ja, ja.
Und auch zwischen Skylar und Walter.
Und Jesper Junior ist schon dein Sohn. Keine Ahnung.
Ja. Jesper Junior.
JJ.
Vielleicht würde das auch Walter nochmal eine Rechtfertigung geben für seine Taten. Ja. Also wäre natürlich keine Rechtfertigung dafür, aber in seinem Universum wäre es auf jeden Fall eine Rechtfertigung.
Vielleicht ist deswegen die Connection zwischen denen auch so schlecht, weil Walter das weiß.
Ja, vielleicht weiß es Walter auch. Vielleicht hat er heimlich einen Vaterschaftstest gemacht.
Ja.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ja, es wäre auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Twist, aber vielleicht auch ein bisschen zu vorhersehbar. Also, ich weiß.
Wir werden es erfahren, denn wir gucken ja weiter. Dann lass uns mal den Held der Folge sagen. Diesmal sehen wir wieder runter, Jesper. 3, 2, 1,
Jane.
Jane, hast du gesagt?
Ja.
Okay. Weil sie den ersten Schritt macht?
Ja. Ich fand diese Folge wieder schwierig. Fand ich auch. Ehrlich gesagt.
Ja.
So richtig heldenhaft hat sich keiner verhalten.
Ich hatte lange nicht mehr Walter.
Habe ich auch gedacht.
Ich möchte ihn jetzt auch mal wieder nehmen.
Aber I can't.
Er war in dieser Folge kein Held der Folge.
Nee, er war kein Held. Auch wenn ich diese Folge das erste Mal den Eindruck hatte, und nicht das erste Mal, aber wir hatten ja über den Emmy gesprochen und wie bewertet man, wie gut ein Schauspieler ist. Und dieser Folge war zumindest mein Eindruck, dass ich ihn sehr gut fand, Bryan Cranston.
Ja.
Also da habe ich viele Facetten seines Schauspiels erkannt.
Sehr gut, Jesper. Ja, ich wurde ja auch gefragt, warum ich denn glaube, bewerten zu können, warum wer ein guter Schauspieler ist und wer einen Emmy verdient hat und wer nicht.
Ja.
Antwort ganz einfach. Ich war in der Theater AG, ich wurde gelobt, dass ich so gut geschauspielert habe. Und ich als selbst sehr gute Schauspielerin kann natürlich bewerten, wer auch noch gut Schauspieler, das ist ja klar.
Ich wollte früher auch mal Theater spielen und bin bei uns dann mal zu so einer kleinen Bühne gegangen, so wo man dann Theater spielen konnte. Und es war mir so unangenehm. Also da war ich wirklich jung und ich weiß noch, dass wir auf der Bühne standen und im Kreis so imaginäre Ringe hochheben mussten. I couldn't.
es war schon eine Überwindung, ne?
Ja, und die konnte ich nicht als Kind.
Nee.
Also könnte ich jetzt immer noch nicht, aber
jetzt bist du ja auch schon Pixel-Akrobat.
Schubser.
In meinem Empfinden bist du Akrobat. Ja, aber warum Jane?
Wie du gesagt hast, weil sie den ersten Schritt macht und auch wie sie reagiert damit, dass sie konfrontiert wird, dass Jesse sie ja irgendwie auch angelogen hat.
Ja.
Sie konnte das ganz gut einordnen, dass das jetzt keine böswillige Lüge war, sondern vielleicht eher so eine Notlüge, um damit Jesse sich auch selbst schützen kann. Mhm. Und ja, das fand ich irgendwie erfrischend. Sie hat jetzt keine große Rolle gespielt in der Folge, aber eine unaufgeregte, sympathische Rolle. Und dass sie dann den ersten Schritt gemacht hat, sagt ja auch was über sie aus.
Ja.
Und ich bin gespannt, ob sie eine größere Rolle spielt in der Serie oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich eine coole Ergänzung wäre zu Jesse.
Wir werden es sehen.
Ja.
Ich habe Hank genommen, weil ich finde, er hat viel Persönlichkeit gezeigt, obwohl er so unsicher wirkte in der ganzen Folge und ja wirklich in einer unangenehmen Lage war. Und ja, das war ja eigentlich alles nur bedrückend, was er da durchgemacht hat.
Ja.
Aber er hat durchgezwungen.
Ja.
Er ist da geblieben, er ist weiter mit seinen Kollegen unterwegs gewesen, obwohl er wusste, die werden nicht zu ihm halten, wenn die jetzt in eine brenzliche Situation kommen, muss er von denen eigentlich keine Hilfe erwarten. Ja. Aber er war ihnen eine Hilfe.
Stell dir vor, er wäre einfach weggefahren.
Ja, das wäre natürlich schon assi gewesen.
Raus.
Aber würde einen auch nicht mehr wundern, eigentlich bei den ganzen komischen Charakteren, die Breaking Bad so zu bieten hat.
Ja.
Aber er war da. Er wollte diesen Job eigentlich durchziehen.
Ja.
Wir werden sehen, ob ihm das weiterhin gut gelingen wird.
Ja, und ich hatte ja auch schon gesagt, dass er ja irgendwie dann in dieser ganzen Situation die einzige Person ist, die da irgendwie gut rauskommt.
Ja, eben. Also, doch, mir hat er gefallen. Mir hat auch die Story gefallen halt. Ja, und nächstes Mal möchte ich mal Walter nehmen. Ich weiß nicht, welche Folge jetzt auf uns zukommt, aber für mich ist Walter White natürlich der Held der Serie. Jesper, wenn wir die Staffel zusammenfassen, müssen wir einen Held der Staffel machen.
Oh.
Schon mal deine Gedanken.
Na, es sind ja noch ein paar Folgen.
Ja.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr dann auch in der nächsten Folge wieder dabei seid.
Ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Arrivederci. Break in, break in, break.